Ich mag die Geschichte, von der es heißt, dass sie aus dem Mittelalter kommt und die von zwei Mönchen handelt. Und diese Mönche, fromm wie sie sind, die schwärmen sich immer wieder gegenseitig was vor, wie schön es im Himmel sein wird. Und sie malen sich das in schönen, bunten Bildern aus. Und irgendwann treffen sie gemeinsam eine Absprache und die lautet: Wer zuerst zum Herrn geht und diesen Weg antritt, weil er einfach gestorben ist, der soll dem anderen später im Traum begegnen und ihm dann Folgendes sagen. Entweder soll er nur ein Wort sagen, das lautet Taliter, das ist lateinisch und heißt genauso. Ja? Damit ist gemeint, genauso wie wir immer drüber gesprochen haben, genauso ist es. Ja? Oder er soll dem anderen sagen, Aliter, was anders heißt. Ja? So, von wegen, es ist einfach ganz anders. Und dann stirbt tatsächlich einer der Mönche und erscheint seinem Freund dann im Traum später und er sagt dort, totaliter aliter, also total anders. Und bei allem, was wir aus der Bibel entnehmen, was Gott bereithält denen, die ihn lieben, glaube ich, es wird total anders. Dinge werden sich wiederfinden, in denen wir uns dann nicht getäuscht haben. Worin diese Dinge bestehen, werde ich hoffentlich in der Predigt noch weiter ausbreiten können. Aber ich glaube, dass bei allen Details, die wir so geboten bekommen, man denke nur an das Buch der Offenbarung, ja, was ja ganz viele Bilder, Symbole und auch Versprechen bietet, dass diese Details nicht an das rankommen, was tatsächlich von uns, die wir dorthin wollen, angetroffen werden wird. Und ich glaube, das ist auch deswegen so, weil Gott als Vater für jeden, der zu ihm gehört, als Tochter, als Sohn, quasi eine Überraschungsparty bereithält. Ja? Und vielleicht warst du mal Anlass einer Überraschungsparty, ne? Wo plötzlich die Tür aufgeht und da sind 25 Leute und die sagen Happy Birthday und du hast von nichts gewusst. Und warum glaube ich, dass Gott das auch als Überraschungsparty plant? Weil ich glaube, er will sich das einfach nicht entgehen lassen, in die staunenden Gesichter seiner Töchter und Söhne zu schauen, wenn sie sehen, wie er ist und dass er sie willkommen heißt in seinem Zuhause. Aber es geht ja nicht allein um Vorfreude, wenn es um den Himmel geht oder wenn es beispielsweise um die Botschaft der Offenbarung geht, sondern es geht um die Frage, ob denn der Himmel in uns schon begonnen hat. Und das ist sozusagen das Thema meiner Predigt. Hat der Himmel in dir schon begonnen? Unabhängig von dieser Predigt heute hier, mache ich gerade ein Seminar zum Thema Offenbarung und bin ziemlich in Kontakt mit diesen ganzen Texten und habe eben auch für heute einen guten Text angetroffen. Das Schöne daran ist auch, dass es sozusagen eine Fortsetzung ist. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit hier auch über den Tempel gesprochen. Und du, lieber Gunther, hast letzte Woche über den Tempel gesprochen. Und ich werde es heute auch nochmal tun, einfach um dieses Thema ja vielleicht fortzusetzen, zu vertiefen. Wir werden sehen. Wie nenne ich diese Predigt? Wenn es um den Himmel geht, denken wir immer, ja, da will jeder hin. Ne? Ich stelle aber diese Aussage mal als Frage. Wo jeder hin will? Fragezeichen. Skizzen einer Geografie des Himmels. Und jetzt lese ich einen Text aus Offenbarung 21. Der ist etwas länger. Ich lese ihn langsam, dann kriegen wir ihn hoffentlich auch gut gefasst. Nun trat einer von jenen sieben Engeln zu mir und sagte: Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Der Geist Gottes nahm Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Der Engel, der zu mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Maßstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich. Sie war quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab, sowohl in der Länge und in der Breite, als auch in der Höhe war sie 12.000 Stadien groß. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet, dem Maß, das der Engel verwendete, 144 Ellen. Einen Tempel sah ich in der Stadt nicht. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Lichte leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein, mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht werden. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Lieber, dann kannst du mir bitte meinen kleinen Becher da geben? Ja. Dass mein Hals ein bisschen kratzig ist. Jetzt ist es besser. Also mein erster Gedanke lautet, der Himmel für immer Gott lieben. Der Himmel für immer Gott lieben. Das Bild aus Offenbarung 21 überhaupt, die Offenbarung, die kommt ja vom Jünger Jesu, Johannes. Man sagt, er war in der Zeit, in der er das aufschrieb oder diese Visionen empfing, vielleicht schon über 90 Jahre alt. Und Gott schenkt ihm einen Blick in die Gegenwart, auch in die Zukunft. Und wir treffen ja viele Bilder und Symbole auch in der Offenbarung an. Das hat unterschiedliche Gründe. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Johannes auch in der Verlegenheit war, Dinge beschreiben zu sollen, für die er gar keine Begriffe hatte. Also stell dir vor, vor 2000 Jahren wäre jemandem ein ICE begegnet. Wie bringt er das in Bilder? Der würde dann wahrscheinlich sagen, eine große, laute, weiße Schlange näherte sich und wir würden denken, oh, schrecklich, eine große. Aber es ist eigentlich ein anderer Inhalt, der mit dem ICE gemeint ist. Aber er muss das als was Weißes, Schnelles, Lautes beschreiben. Ich möchte aber trotzdem die Frage nochmal so stellen, werden wir exakt genau alles so antreffen, wie es in der Offenbarung wortwörtlich zu lesen ist? Beispielsweise das Bild von der quadratischen Stadt. Ja? Also wie ein Würfel. Ja. Ist das vielleicht als Vergleich gemeint oder ist das wirklich ein Würfel? Zunächst einmal ist wichtig festzuhalten, dass Johannes von Jerusalem spricht. Und das war für die Menschen, die das lasen, ein ganz zentrales Stichwort ihres Lebens und ihrer Hoffnung. Denn, das ist ja zunächst einmal jüdischen Menschen zugesagt, Jerusalem, also die Offenbarung besagt, da kommt Jerusalem herab. Und das waren ja ganz, ganz, ganz lange Menschen, die heimatlos lebten, die so herumzigeunerten, darf man heute gar nicht mehr sagen, ne? So herum wanderten, ja, danke. Sinti und Romaten. Aber die waren, also was ist Heimat? Heimat ist ein Ort, wo du geborgen bist, wo du weißt, dass du dahin gehörst. Das war nicht ihre Erfahrung ganz lange. So, und dann, weil sie einfach als Nomaden lebten, und dann haben sie diesen Ort Jerusalem. Ja, und wir lesen auch hier in Offenbarung 21, dass da Mauern sind. Wir denken, ja, Mauern haben immer was Trennendes. Ne? Wieso ist das ein Bild für den Himmel? Aber wo gehst du hin, wenn es stürmt und hagelt? Dann gehst du hoffentlich an einen Ort, wo du denkst, hier bin ich erst einmal sicher. Ja, Mauern können trennen. Mauern und, können aber auch Räume bilden, wo du sicher bist, wo du geborgen bist. Und ich glaube, dass das Bild von diesen Mauern und allem Möglichen, was wir da in Offenbarung antreffen, was Gutes aussagen will. Hier bist du wirklich absolut sicher. Und Juden waren das in der ganzen Geschichte ihrer Existenz als Volk nicht, sind es auch heute nicht. Ja? Aber ihnen sagt das, es gibt einen Ort, da sind wir absolut sicher. Und dann ist ja auch davon die Rede, auch in der Offenbarung, aus welchen Materialien diese Stadt gebaut ist, goldene Gassen. Also ganz ehrlich, liegt dir was an goldenen Gassen? Findest du das spannend? Ich finde es überhaupt nicht spannend. Ne? Also wenn ich nur goldene Gasse betreten würde und hörte, hier bist du zu Hause, dann denke ich mir, wo ist meine Pfeile? Dann würde ich mir was abfeilen oder so. Ja? Aber ansonsten goldene Gassen, sorry, das ist nicht das, was ich brauche. Ne? Aber diese ganzen Bilder, die da gebraucht werden, was da verbaut ist, wie das aussieht und sowas, das meint, glaube ich, was ganz anderes. Also Gold ist ein ziemlich edler Gegenstand, den du auch nicht klein kriegst, im Sinne von rostet dir weg. Ne? Und ich glaube, dass angesprochen werden soll, hey, das ist ein bleibender Ort. Das ist keine abgehende Bausubstanz. Das bleibt. Ist nicht vom Verfall bedroht. Und vor allen Dingen ist es auch von einer bleibenden Schönheit. Aber ich möchte jetzt eigentlich auf das eigentliche Geheimnis dieser Stadt zu sprechen kommen, weil das ist die Form des Würfels. Ja? Die Form des Würfels. Es würde ja eigentlich reichen, wenn man von einer Stadt und ihrer Größe spricht, die Quadratkilometerzahl anzugeben. Ne? Ich habe gestern nochmal geguckt, Dortmund hat 281 Quadratkilometer. Da hast du einen Begriff davon, wie groß das ungefähr ist, wenn du das so denken kannst, wie groß das ist. Aber was soll die Höhe? Nützt dir das was, dass du sagen könntest, ja, Dortmund ist auch 100 Kilometer hoch. Kannst du da oben irgendwas anfangen? Nein. Also das mit der Höhe macht irgendwie keinen Sinn. Wenn diese Form des Würfels nicht auf etwas ganz Zentrales hinweisen würde, auf was nämlich? Also, Jerusalem, eine wertvolle Stadt, eine heilige Stadt. Sie ist das nationale Zentrum gewesen, Hauptstadt, ne? Also Zentrum des Landes. Was machte sie aber zum Zentrum? Zum Zentrum machte sie der Tempel. Also hatte das Zentrum ein Zentrum. Aber es gab im Tempel auch noch ein Zentrum. Und zwar war das das Allerheiligste. Es gab also im Zentrum ein Zentrum und das Zentrum im Zentrum hatte nochmal ein Zentrum. Und das war der Raum, der im Würfel angelegt war, das Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr jemand hin durfte, der Hohepriester, weil dort Gott uneingeschränkt und völlig anwesend war. Das machte es zum Allerheiligsten. Gott war uneingeschränkt nahe. Und wenn wir jetzt Jerusalem herabkommend als Stadt und als Würfel vorgestellt bekommen, dann ist das die Botschaft. Das ist für den Juden sofort ersichtlich gewesen, dass der Hinweis, diese Stadt ist ein Ort, wo Gott unmittelbar nahe ist, wo er uneingeschränkt da ist und Menschen in ihm gegenwärtig sein werden, so wie er um sie und in ihnen gegenwärtig sein wird. Ja, das, was früher nur einmal im Jahr einer durfte, heißt jetzt, Gott geht überhaupt nicht auf Abstand, sondern Menschen werden unendlich gesegnet, weil sie sich an seiner begeisternden und unaufhörlichen Gegenwart erfreuen dürfen. Das ist der Himmel. Das ist der Himmel. Dass Gott unendlich gegenwärtig ist und unaufhörlich seine Gegenwart schenkt. Und deswegen ja auch, wir haben es gehört, das Bild von der Braut. Und das unterstreicht ja, dass Gott und Mensch einander in einer sehr engen Weise nahe kommen und sich gegenseitig zur Freude werden. Wenn du eine gläubige Frau bist, ein gläubiger Mann bist, dann denkst du dir jetzt vielleicht, schönes Bild, merke ich mir, danke, ne? Da gehe ich jetzt mal mit weiter. Aber ich habe ja vorhin gesagt, die Himmel, oder habe ich es gesagt? Jetzt sage ich es. Der Himmel ist eine Erfahrung, die schon jetzt beginnt. Der Himmel ist eine Erfahrung, die jetzt schon beginnt. Denn das himmlische Jerusalem ist das Bild für eine Erfahrung, die Menschen schon heute suchen. Das ist mir wichtig. Das Bild von der Gegenwart Gottes, in der Menschen leben dürfen, ist ein Bild für Menschen, die diese Erfahrung schon heute suchen. Sie suchen die Nähe Gottes, sie gehen ins Gebet. Nicht allein, weil sie was brauchen, sondern um den wartenden Christus, der auf sie wartet, dort anzutreffen. Sie möchten umfangen werden von der Erfahrung der Güte Gottes. Sie möchten mit ihm zusammen sein. Und das ist, glaube ich, wirklich der Kern des Glaubens. Es wird mir immer wieder neu klar, das ist der Kern des Glaubens. Menschen suchen die Nähe Gottes und merken darin, dass Gott auch ihre Nähe sucht. Ja, das ist der Kern des Glaubens. Gott sucht die Nähe zu uns, wir suchen die Nähe zu ihm. Und egal wo, ob wir im Bus sitzen oder zwischen zwei Terminen oder auf einem Spaziergang. Aber wenn das der Kern des Glaubens ist, dann möchte ich dich fragen, keimt dieser Kern in dir? Ich möchte mich das zuerst fragen. Keimt dieser Kern in mir? Kommt es mir vor allen Dingen darauf an, mit Gott verbunden zu sein? Ist das mein Motiv, Gott, ich möchte im Licht deines Angesichtes leben? Das ist der Himmel. Ich möchte im Licht deines Angesichtes leben. Und ich muss offen gestehen, also Anlass meiner Gebete waren ganz oft, dass ich was brauchte. Ne? Und gar nicht so sehr Gott selbst, dass ich einfach mit ihm zusammen sein wollte. Aber ich nähere mich, merke ich so, diesem Motiv mehr und mehr an. Ich habe da noch ein bisschen Strecke, aber ich nähere mich diesem Motiv mehr und mehr an. Und ich fand folgenden Liedtext, wo ein Mensch sich beschreibt oder wo ein Mensch beschrieben wird, in dem dieser Wunsch keimt. Ja, in dem dieser Kern des Glaubens keimt. Ich lese dir das mal vor, ist ein schöner Text. Wie du, so habe auch ich oft vom Himmel Pannendienst erhofft. Doch jetzt klopfe ich an seine Türe, damit seine Nähe ich erführe. Und nicht nur etwas zu erhaschen aus seinen großen Manteltaschen. Jetzt möchte ich ihn selber suchen, statt nur Bestelltes abzubuchen. Nach seinem Willen möchte ich fragen, statt nur die Wünsche vorzutragen. Sonst war er mir nur Lieferant. Jetzt greife ich nach seiner Hand. Das ist so ein schöner Text. Und dazu sind wir da, um uns schon heute an der Gegenwart Gottes, an seinem berauschenden Herzen zu erfreuen und auch zur Freude für ihn da zu sein. Und das reicht, um den Himmel zu beschreiben. Das reicht, um den Himmel zu beschreiben. Dass du dich an Gott freust und dass er sich an dir freut. Das ist der Himmel. Und Gunter Stein hat uns letzte Woche den Psalm 73 nahegebracht. Und hier möchte ich nochmal einen Satz vorlesen, wo ich glaube, dass auch der Psalmbeter diesen Kern des Glaubens berührt und spürt. Da fragt er: Was habe ich im Himmel außer dir? In Klammern, was brauche ich? Goldene Gassen. Was habe ich im Himmel außer dir? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde, wenn ich nur dich habe? Wenn ich nur dich habe. Und ich glaube, darum geht es, dass es neben allen anderen schönen Fragen, die sich stellen lassen zum Himmel, es um Gott geht. Und ich weiß, das löst ja nicht alle Schwierigkeiten, nicht alle Fragen, durch die wir gerade müssen. Ja? Aber es wirft die Fragen vielleicht in ein neues Licht. Nämlich, dass Gott da ist und dass das Aussage genug ist. Dass es wichtiger ist, Gott zu erkennen. Ja, wir haben das gerade gesungen. Wie heißt das Lied nochmal? The more. I know you, ja? Je mehr ich dich erkenne, umso mehr liebe ich dich. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das Geschenk schlechthin und auch die Erfahrung von Braut und Bräutigam, dass dich Jesus in seiner Nähe haben will und dass du ihn in deiner Nähe haben willst. Dass du ihn in deiner Nähe haben willst. Und er will dich in seiner Nähe haben. Ich kann es dir nicht erklären, warum. Aber du hast dein Herz erobert. Er liebt dich wirklich. Keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Aber es ist so. Und sein Wunsch ist, dass er mit dir von Angesicht zu Angesicht lebt. Und du auch in das Angesicht dieses Jesus schaust und ja, das ist der Himmel. Und ich sage dir, auch die Offenbarung handelt ja viel vom Satan. Ja. Für ihn ist das ein unaufhörliches Rätsel, dass es Geschöpfe geben sollen, die Gott aus eigenem Antrieb wollen und lieben. Das glaubt er nicht. Das hält er für ein Märchen. Und mit genau dieser Frage ist er auch wegen Hiob zu Gott gegangen und hat gesagt: Du glaubst, dass der dich wirklich liebt? Ich kann dir sagen, wie der dich liebt. Der liebt dich so, wie das Kind den Eismann liebt. Ne? Nimm ihm weg, was ihm schmeckt. Dann wirst du sehen, wo die Liebe bleibt. Und weil das war der Vorwurf, ne? Du wirst dann sehen, aus seinen schönen Bekenntnissen wird dann schnell der Vorwurf. Ne? Gott, mach mal deinen Job, ich mach doch alles richtig. Ne? Wo bist du denn? Ich bin so enttäuscht von dir. Tschüss. Und mit dieser Haltung glaubt der Teufel, dass Menschen letztlich leben, dass sie nur geködert und gesponsert werden. Aber Gott glaubte an die Liebe Hiobs und dass sie echt ist. Und er lässt es zu, dass der Teufel ihm manches wegnehmen darf und Hiob gerät massiv ins Schlingern, aber es offenbart sich immer wieder der Kern, der innere Antrieb seines Herzens. Also einer dieser Spitzensätze aus dem Hiob, wo er sagt: Mein Herz vergeht in mir vor Sehnsucht nach ihm. Und an der Stelle war er schon sturmreif geschossen. Und er sagt: Ich hänge ja nur noch in Fetzen, aber mein Herz vergeht in mir vor Sehnsucht nach dir. Mach mit mir, was du willst. Klopp ruhig auf mich ein, weil er dachte, Gott ist es. Weil nur Gott ist der Souverän im Alten Testament. Der Teufel redet nicht mit. Der ist kein Akteur. Alles wurde in der letzten Konsequenz in der Macht Gottes gesehen. Und er sagt: Klopp ruhig auf mir rum. Ich werde dich trotzdem lieben. werden wirklich annehmen können, dass Hiob alles daran setzt, Gott jetzt zu mobilisieren, so von wegen, jetzt komm, helf mir, das ist deine letzte Chance. Aber sein tiefster Herzenswunsch zeigt, dass er sogar noch seine Probleme gebraucht, um Gott zu suchen und die Beziehung zu ihm zu unterstreichen und zu vertiefen. So, der Himmel beschreibt eine Welt, wo Menschen Gott aus tiefstem Herzen suchen, wollen und lieben. Ja, der Himmel beschreibt eine Erfahrung, wo Gott von Menschen gewollt, gesucht und geliebt wird. Und sie fangen heute schon damit an. Und wenn das so ist, dann kriegen wir vielleicht auch eine Antwort geboten darauf, was die Hölle sein könnte. Und das ist mein zweiter Punkt. Die Hölle konsequent ohne Gott. Also, es ist nicht so lange her, da beschäftigte mich die Frage, ob die Hölle eigentlich eine angemessene Veranstaltung ist. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig. Ne? Ob die Hölle, wenn sie denn als Strafe gemeint ist, angemessen ist. Denn da ist ein Mensch, der trifft aus seinen Gründen heraus seine Entscheidung, ohne Gott zu leben, ja? Und sagt, du, wenn es dich gibt, dann gerne auch ohne dich. Und dann muss er diese Entscheidung eine Ewigkeit lang ausbaden. Und in unserem Rechtssystem gibt es ja das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Ja, also blödes Beispiel, für eine Ohrfeige darf keiner erschossen werden. Ne? Ist unverhältnismäßig. Ne? Für zwei vielleicht schon eher, nein. Also das ist Verhältnismäßigkeit. Das Vergehen steht in einem Verhältnis zur Antwort, ne, zum Unrecht. Und da habe ich mich gefragt, also ist die Hölle eigentlich verhältnismäßig? So, habe ich so meine Fragen gehabt. Und ich näherte mich einer Antwort, als mir Folgendes klar wurde: Im Himmel werden Menschen sein, die Gott schon auf der Erde gesucht, gewollt und geliebt haben. Merkst du, was das mit Blick auf die Hölle für eine Antwort sein könnte oder für eine Fortsetzung sein könnte? Mit der gleichen Konsequenz können wir nämlich sagen, in der Hölle werden Menschen sein, die Gott schon auf dieser Erde nicht gesucht, nicht gewollt und auch nicht geliebt haben, die das einfach nicht wollten. Wie gesagt, im Himmel Menschen, die schon in diesem Leben Gott gesucht und gewollt haben und die im Himmel damit weitermachen werden. Und Hölle Menschen, die in diesem Leben Gott nicht gewollt, nicht gesucht und nicht geliebt haben und die damit weitermachen werden in Ewigkeit. Und das ist als mir das klar wurde, habe ich gedacht, was für eine tragische Konsequenz. Wir glauben vielleicht, ja, wenn so ein Mensch erst einmal im Himmel angekommen ist, dann kriegt er sofort mit, wie schön es da ist und dann sagt er von jetzt ab ganz anders. Also sorry, ich hatte nicht genug Einsicht, aber jetzt mache ich hier auf deiner Seite weiter. Ich bin mir da nicht so sicher. Hören wir mal, was Jesus sagt. Denn, also Johannes 3. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, meint das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht, und das ist die Konsequenz, sehr tragisch, so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Und das ist der tiefe Ernst. Ich ich meine das wirklich so, das ist der tiefe Ernst der Hölle, dass da Menschen ankommen werden, die sagen, ich will dein Licht nicht. Ich will dich nicht. Da trage ich lieber die allerfurchtbarsten Konsequenzen, aber du nicht. Und C.S. Lewis, ein Christ und großer Schriftsteller, hat mal gesagt, die Pforten der Hölle sind von innen verriegelt. Und ich glaube, er hat recht. Gott wird keinen in seinen Himmel einsperren, der da nicht hin will. Der sagt Gott alles, aber dich nicht. Und wir glauben, das würden Menschen nie sagen. Doch. Das sagen viel zu viele Menschen. Und C.S. Lewis, den ich gerade zitierte, hat einmal gesagt, am Ende wird es nur zwei Arten von Menschen geben. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Du willst mich? Hier bin ich. Und die anderen, zu denen Gott sagen wird, dein Wille geschehe. Du willst nicht mit mir, ich werde dich nicht zwingen. Also, du siehst vielleicht auch, dass das ein anderes Licht auf Hölle wirft. Es geht um die Frage, zu wem wir gehören wollen, aber in der letzten Konsequenz auch, zu wem wir nicht gehören wollen. Darum geht es beim Himmel und bei der Hölle. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus oder in Jesus der Himmel vor dir steht. In Jesus steht der Himmel vor uns. Und er sagt, hey, komm mit, folge mir nach, ich bringe dich an den Ort, wo dein Leben in Erfüllung geht. Denn sonst bleibt dein Leben womöglich ewig leer. Und da kommt jemand, der dich nicht nur irgendwie informiert, sondern der wie ein Bräutigam um dich wirbt. Und ich habe es erlebt. Ich habe richtig dicht gemacht. Also wie man nur dicht machen konnte. Richtig. Du würdest dich wundern, wie sehr ich dicht gemacht habe. Aber irgendwann habe ich entriegelt und habe gesagt, okay, ich merke, dass du mit deiner Taschenlampe ständig nach mir suchst. Ich trete jetzt in dein Licht und ich will jetzt zu dir gehören, denn du willst ja offensichtlich immer noch zu mir gehören. Und deswegen hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt, dass wir in der Kraft seiner um uns werbenden Liebe rauskommen können aus unseren Festlegungen und Entscheidungen, damit wir frei werden können, Gott zu wollen, Gott zu suchen, Gott zu lieben. Und das ist es, was ich dir heute gerne sagen möchte, dass der Weg zu Gott zurück offen steht. Also auch der Vorhang zerriss ja in diesem Tempel, das Allerheiligste wurde frei und zugänglich und das ist das Bild. Ja? Und das ist so meine Frage an dich. Wenn du noch nicht weißt, dass du in den Himmel gehörst, wenn du eigentlich merkst, ich bin gar kein Mensch, der Gott sucht und will und liebt, ob das heute nicht ein guter Tag wäre, eine gute Entscheidung zu treffen, eine sehr gute Entscheidung zu treffen. Und ob es nicht an der Zeit wäre, den Himmel in dein Leben zu lassen. Hier damit anzufangen und dort damit weiterzumachen und Jesus reinzulassen. Ich weiß, dass es dazu ein bisschen Mut braucht, den habe ich auch gebraucht. Aber die Popsängerin Lena, kennen ja viele von uns noch, ja, die hat mal ein Lied geschrieben oder in einem Lied gesagt, Liebe wird aus Mut gemacht. Hey, hab doch den Mut. Ja, du kannst doch dieses Leben mit Jesus beginnen und zeigen, zu wem du gehören willst. Also es könnte heute ein guter Tag sein für eine sehr gute Entscheidung. Amen.